bin Jens Jessen. Ich lese aus dem Beginn des Romans Im falschen Bett. War sie eigentlich hübsch? Eben diese Frage, an der doch so vieles hing, hatte er nie beantworten können. Später sagte er gerne, sie war so hübsch, dass ich mich sofort in dieses Unglücksgeschöpf verliebte. Aber damals und noch für lange Zeit muss ihm in höchstem Maße unklar gewesen sein, was an diesem Mädchen so in die Augen stach, dass ihm schon auf den ersten Blick ganz ungemütlich ums Herz wurde. Sie saß da in der Garderobe des Fernsehstudios, wartend auf ein nahezu bedeutungsloses Casting unter lauter unzweifelhaft hübschen Mädchen und fiel ihm auf. Warum? Sie hatte ein stilles Gesicht, blass mit großen blauen Augen und war vor allem eines nicht sexy. Sie saß da, in den Händen ein Taschentuch, ernst, unaufgeregt, groß und hatte keinen Anteil an dem aufgekratzten Gezwitscher um sie herum. Oder war sie am Ende eine graue Maus? Auch dieser Gedanke oder vielmehr die Furcht, dass ihn irgendjemand äußern könnte, muss ihn sofort gequält haben. Aber aus den papageienbunten Make-ups, den unbekümmerten Dekolletés, kurzen Röckchen und strass besetzten Gürteln stach ihre Erscheinung doch geradezu schreiend hervor, weil ihr alles Schreiende fehlte. Während die anderen Mädchen mit breitem Pinsel getuscht waren, auf grobem, stark saugendem Papier, mit verschwimmenden Zügen, breiten Lippen, glühenden Wangen, war sie mit spitzer Feder auf hartem Karton gezeichnet. Sie hatte etwas Präzises, Ausformuliertes, man hätte sie beim besten Willen nicht weiter modeln, schminken, herrichten können. Dieses Mädchen gab einem Fernsehproduzenten im Grunde gar keine Chance. Schwarz-Weiß, murmelte er. Im Schwarz-Weiß-Film würde sie besser rüberkommen. Und indem der Produzent diese Überlegung anstellte, die für ihn der Inbegriff allen Romantischen war, dürfte er sich schon gefährlich in sie vertieft haben, in die Ahnung einer neuen, nie zuvor berührten Substanz. Na, jedenfalls eine andere Rasse könnte mal ganz komisch wirken, sagte er, als er begründete, warum er sie für die Show ausgewählt hatte. Die Entscheidung rief in der Runde keine weiteren Fragen oder Widerstände hervor, aber wie alle, die sich verguckt haben, fürchtete der Produzent, etwas Peinliches getan zu haben. Ich konnte sehen, wie er die Brille abnahm und mit dem Jackenärmel zu putzen suchte. Ich konnte mir sogar denken, was er dachte. Dieses Unglücksgeschöpf, dachte er, scheiße, man kann sich ja nicht einmal vorstellen, wo man da eine Muschi finden soll. Das Fernsehen, einmal nicht als Medium, sondern als Summe seiner Büros, Studios und Kantinen betrachtet, ist ein Lebensraum, der im Laufe der Zeit schon von unterschiedlichen Populationen besiedelt worden ist, und jede von ihnen neigte dazu, die vorherige nahezu auszulöschen. Die Siedlungsgeschichte ist nicht in allen Einzelheiten geklärt, aber die alten Sendungen und Anekdoten der Zeitgenossen sprechen doch dafür, dass Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts noch Reste einer bürgerlichen Fauna existierten, die zu dreiteiligen Anzügen bei den Herren und Flanellkostümen bei den Damen neigte. Anfang der 70er waren sie schon vollständig ausgestorben. An ihre Stelle war eine lückenlose Besiedlung mit Sandalen tragenden Nomaden getreten, denen von der linken Schulter eine Tasche aus bunter Wolle hing. Die Tasche, die zum Zeichen der Solidarität mit den bedrohten Völkern dieser Welt indianische Muster zeigte, war ungewaschen. Niemals sah man bis Mitte der 70er Jahre Fernsehleute ohne die Tasche. Wahrscheinlich ahnten sie, dass auch sie schon zu den bedrohten Völkern gehörten. Das Taschenvolk beherrschte die Fernsehräume meiner Kindheit. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der sandalentragende Besitzer einer ungewaschenen Wolltasche sogar eine Zeit lang bei meinen Eltern gewohnt.
Weitere Informationen bekommen Sie unter www.hansa.de.